Jeden Tag zum Training gehen und nicht darüber nachdenken, was ich jetzt eigentlich genau trainieren muss. Wie viele Reps und wie viel Gewicht. Dafür ist er ja da, der Coach oder das eigene Programming. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Heute spreche ich mit einem deutschen Programmer, der nicht nur ein eigenes erfolgreiches Programm leitet, sondern in diesem Jahr auch die Fitness-Bundesliga-Workouts kreiert hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Valentin Horstmann. Hallo und herzlich willkommen und ich freue mich heute einen ganz besonderen Mann zu Gast zu haben. Er ist einer der deutschen Programmer, den man kennen könnte, von der Fitness-Bundesliga zum Beispiel, da macht er dieses Jahr das Programming, oder auch durch bekanntere Athleten, die letztes Jahr bei den Semifinals mit dabei waren in Frankreich oder auch bei der Weltmeisterschaft 2024 in Budapest der funktionalen Fitness. Und von wem spreche ich? Es ist nämlich der Valentin Horstmann. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin gespannt. Aufregend.
Ich freue mich sehr. Und vielleicht kannst du dich ja nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen für die Menschen, die dich noch nicht kennen.
Ja, Valentin Horstmann. Seit 10 Jahren selbstständig, seit fast 20 Jahren Trainer. Also ich mache das schon sehr, sehr lange. In vielen verschiedenen Sportarten. Von Tennis, Handball, Fußball, Gewichtheben, alles mal quasi sehr, sehr intensiv reingeschnüffelt und gelernt. Und jetzt ist quasi funktionelles Training bzw. CrossFit von klein bis groß quasi der Hauptfokus. Ich bin selbstständig mit Heidekreis Athletik, habe einen Gewichtheberverein gegründet, bin Anteilseigner quasi von Height Sports und Gründer von The Pace Programming.
Sehr schön, das ist tatsächlich ja echt einiges. Mhm. Vielleicht können wir ja dann da ansetzen, weil darum geht es natürlich in dem Podcast auch, wie du zum Thema CrossFit, funktioneller Fitness überhaupt gekommen bist. Wenn du gerade schon gesagt hast, du hast so viele Sportarten vorher gecoacht, selber gemacht, ausprobiert. Also wie ist da der Weg gekommen, dass du dann überhaupt zur funktionalen Fitness gekommen bist?
Die funktionelle Fitness begleitet im Endeffekt die Mannschaftssportarten. Also das heißt, du hast im Handballtraining immer Formen des Zirkeltrainings oder auch Formen des Gewichthebens dabei. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht und ich habe es halt auch schon immer gerne dementsprechend weitergeleitet. Bin gelernter Sport- und Fitnesskaufmann, also habe von Anfang an im Endeffekt mein Hobby damals schon zum Beruf gemacht. Schon immer Menschen trainiert. Und so kam halt so ein bisschen das eine zum anderen. Also, dass ich halt gesehen habe, okay, funktionelles Training funktioniert halt hervorragend, vor allem in der Verletzungsprophylaxe. Weil jetzt beim Handball als Beispiel, das habe ich eigentlich am intensivsten gemacht, geht es halt eher darum, einfach eine Saison durchzuspielen, als das größte Talent quasi zu beweisen. Also sich nicht zu verletzen, wie so eine Materialschlacht. Und da ist halt Krafttraining das Nonplusultra. Und da ging es halt dann schon darum, okay, vielleicht kann Krafttraining ja sogar Performance verbessern. Wie kriegen wir das hin? Und so ist das Stück für Stück im Endeffekt gewachsen. Und dann ist irgendwann ein Söldner der französischen Armee zu mir gekommen und meinte, Walli, wir haben hier CrossFit gefunden. Wir trainieren das im Militär, wie die Geisteskranken. Und ich dachte, okay, das schauen wir uns mal an. Und dann hat es mich infiziert.
Wann war das? Erinnerst du dich noch? Welches Jahr?
2015 habe ich mich auf jeden Fall selbstständig gemacht. Das muss so 14, 13,5 also gewesen sein.
Ja, doch relativ früh noch. Also
ja, ja,
in
ja.
Die Anfangsphase in Deutschland ja schon.
Ja, definitiv. Also ich war jetzt nicht der Erste, aber ich war schon so ein bisschen in diesem Pool der Anfänger mit drin.
Und dann, als du 2013, 2014 damit gestartet hast, hast du da schon direkt Heidekreis Athletik gegründet?
Nee, wir haben quasi ein Rebranding gemacht zu Corona, weil es in der Phase bei uns wirklich ums Überleben ging und wir einfach Kosten sparen mussten und ich so ein bisschen aufgestellt habe, was habe ich quasi ausgegeben in meinem Leben für CrossFit. Was ist im Endeffekt, was hat mir CrossFit zugespielt? Und dann war eigentlich die Rechnung ziemlich schnell gemacht und sehr offensichtlich. Dann haben wir den Namen im Endeffekt einmal umgeändert und es hat einfach nicht Also kein einziger Kunde ist aufgrund dessen gegangen, im Gegenteil. Und ja, hier eher auf dem Dorf, sage ich mal, oder Kleinstadt ist es so, dass das für uns keinen Unterschied gemacht hat.
Okay, ja, tatsächlich sind ja jetzt das letzte Jahr einige rausgestiegen aus dem Namen CrossFit. Kann man ja etwas an Geld sparen. Lass uns doch aber mal darauf schauen. Du hast dann 2013, 14 eben angefangen damit. Hast du direkt auch selber gestartet zu programmieren?
Ja, das war schon immer eine Leidenschaft. Also ich habe aber halt ein paar Leute um mich herum, die mit mir zusammen trainiert haben. Für die haben wir quasi oder für die habe ich damals programmiert. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also auch mit der Philosophie, wie ich sie habe. Dass dann irgendwann gesagt wurde, Wally, eigentlich, du pass auf, ich kann hier ein bisschen Media, ich kann hier ein bisschen das Ganze strukturieren, wollen wir daraus nicht eine Unternehmung machen, weil warum sollen nur wir 5, 6, 7, 8 Leute hiervon profitieren, sondern lass uns doch mal versuchen, daraus eine, ja, deine Idee so ein bisschen in die Welt zu tragen. Und das hat auf einmal sehr gut funktioniert. Also es ist gesund von innen heraus gewachsen, was und heute unfassbar viel Spaß macht. Also ich bekomme Nachrichten mittlerweile aus ganz Europa, was abgefahren ist. Also ich kann das immer noch nicht glauben, wie sehr wir wachsen, wie zufrieden die Leute sind, wie viel wir erreichen und wie ja irgendwo anders wir immer noch sind, was ich auch nicht verstehe, weil so ich bin halt nicht der Einzige, der unterwegs ist. Es sind wirklich mittlerweile sehr, sehr viele. Aber die, ja, es scheint wohl doch noch immer noch ein Unterschied zu den anderen zu sein.
An der Stelle können wir mal sagen, weil der Name fiel noch gar nicht, um was es hier ganz genau geht. Es geht nämlich um das Programming the Pace.
Genau.
Vielleicht kannst du da ja auch mal ein bisschen Hintergrund erzählen, wann habt ihr das ins Leben gerufen und vielleicht ja auch so ein bisschen die Geschichte von wie fing es an und wann kam dieser, ich nenne ihn jetzt mal Boom, dass es eben durch Europa dann plötzlich ging und nicht nur in Deutschland oder bei dir in der Bubble.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist ein bisschen von alleine quasi passiert. Also wir, dadurch, dass wir es dann vor 2, 3 Jahren professionalisiert haben, im Endeffekt auch auf eine Plattform gebracht haben, wo wir ein Template erstellt haben, wo die Leute sich dann im Endeffekt einkaufen können, ist es jetzt so, dass wir schon zwei feste Remote Coaches haben, beziehungsweise auch noch so einen kleinen Jumper. Und dass die Nachfrage immer weiter wächst. Und ja, es ging halt mit ein, zwei Athleten los. Und ich selber nehme mir nur ein, zwei Athleten überhaupt, die ich quasi unterstütze, die ich performe, weil ich ansonsten der Meinung bin, dass ich die Qualität verliere. Also ich möchte gar nicht so viele Kunden haben, die ich persönlich quasi betreue, weil ich die genau fühlen will. Ich will die genau verstehen. Ich will die quasi genau ja, erleben dürfen, sich entwickeln. Sehen, verstehen. Und dafür kann ich nicht, also da würden mich 5, 6 Kunden überfordern. Ja, und das klappt gut. Also im Endeffekt, ja, haben die sich so toll entwickelt, wirklich. Ich habe damals Sarah als CrossFit ja schon Fortgeschrittene bekommen und die im Endeffekt, oder auch Vivi oder auch Schagel, so die waren alle, das sind, die haben alle eine super Voraussetzung gehabt. Aber im Endeffekt haben sie den großen Sprung auf die große Bühne oder auf das größtmögliche in Europa durch mich dann geschafft, was natürlich eine wundervolle Geschichte ist, die uns immer verbinden wird. Ja, und die soll auch natürlich noch so weit, wie es geht, weitergehen. Ne? Also dementsprechend ziehen wir auch natürlich auch fortgeschrittene Athleten an, aber auch genauso wie Frischlinge oder Talente. Also das ist, davor würde ich mich niemals verweigern, um Gottes Willen.
Vielleicht auch da noch mal rein in dem Programming, weil du eben meintest, ihr habt zum Beispiel eben Sarah, Vivi, Schagel, das sind ja Namen, die man in der Szene auf jeden Fall kennt, raus auf diese große Fläche gebracht, auf die Bühne. Was glaubst du denn aus deiner Perspektive als Programmer, ist vielleicht in deinem Programming so besonders, dass dieser Sprung überhaupt für die möglich war?
Ja, das in explizit jetzt, was diese bekannten, in Anführungszeichen, Athleten angeht, ist es so, dass die halt auch sehr, sehr viel einfach lernen von mir, was interaktiv ist. Also das Programming ist sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und die Leute entwickeln sich hervorragend. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Level, wenn ich dabei sein kann. Wenn ich wirklich unterrichten kann, wenn ich denen wirklich die Philosophie beibringen kann. Wenn ich sehe, wie sie arbeiten, wenn ich sehe, wie sie funktionieren. Und das verstehen die Athleten dann so sehr, dass sie quasi einfach eine Idee bekommen, Einheit für Einheit, woran sie arbeiten dürfen, müssen und sollten. Und das ist quasi ein großer Unterschied. Also, und jeder von denen kann auch sofort unterrichten. Also die werden so stark ausgebildet in dem, was sie vorhaben. Und der Weg wird so klar bereitet, dass, sage ich mal, von äußere Einflüsse sehr, sehr wenig stören. Und das macht es unfassbar leicht und klar zu trainieren, weil du halt wirklich jeden Tag hingehen kannst und einfach so ein bisschen am Tüfteln bist und einfach genau weißt, welches Produkt wir brauchen. Die wissen, welche Zahlen sie brauchen. Sie wissen, welche Wiederholung wir brauchen. Sie wissen, welche Zeiten sie brauchen. Sie wissen im Endeffekt aber auch, wie Technik auszusehen hat. Das ist nicht so ein Schuss ins Blaue und hoffentlich geht's gut so, sondern es ist eine klare Struktur, ein klarer Plan und vor allem aber auch deren intrinsische Motivation, genau das zu erreichen. Und das ist der Unterschied, meine ich, was so die Top-Leute von uns angeht, zu vielleicht anderen.
Und wenn du jetzt eben auch sagst, intrinsische Motivation, das heißt, wenn du selber mit denen noch arbeitest, empfinde ich gerade, dass es mehr ist als einfach nur das Programming, sondern auch viel mentales Training oder zielorientiertes Training, vielleicht so ausgedrückt.
Ja, sehr. Also ich bin ein sehr empathischer Mensch, ein sehr emotionaler Mensch. So, das heißt, es ist natürlich, ich bin auch, wer mich mal gesehen hat, wahrscheinlich auch sehr, sehr laut mit viel Herz dabei. So, das kann ich nicht verhindern. Und das spricht auch nur einen gewissen Typen an. Manche spricht das gar nicht an, die finden das eher nervig. Und das tut mir dann auch wirklich leid, wenn ich sie da irgendwie anbrülle, aber es lässt sich nicht verhindern. Aber was wichtig ist, oder was mir wichtig ist, vor allem was das Training oder Mentale angeht, ist, dass sie genau verstehen, warum mir Dinge so wichtig sind, wie sie sind. Und dass sie mir dann im Endeffekt zeigen, dass sie auch dementsprechend daran arbeiten wollen. Und dass auch Niederschläge, Rückschläge, Rückschritte, eine gewisse Form der Autoregulation unbedingt notwendig ist, um langfristig Performance zu kreieren oder beziehungsweise die Basics umzusetzen in dem Moment, wo es drauf ankommt. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr oft mittlerweile von uns quasi auch kopiert wird, weil es so in der Form noch nicht gab. Also das haben sich sehr, sehr viele quasi von uns abgeschaut, die Philosophie, weil es halt einfach unglaublich gut funktioniert und du also eine gewisse Trainingssicherheit bekommst, auch eigene Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise Volumen zu reduzieren, Umfang zu reduzieren, Intensitäten anzupassen an die tägliche Konstitution. Das kannst du vergleichen wie bei Frauen im Endeffekt, wenn der Zyklus kommt. War mal ein großes Thema oder es ist nach wie vor, dass man dann im Endeffekt einfach die Sicherheit hat, okay, da stehen jetzt irgendwie 95% drauf, aber das ist heute nicht mal ansatzweise denkbar. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich das nicht mache. So, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe, worauf ich meinen Fokus jetzt in dieser Einheit zu setzen habe und im Endeffekt den Purpose dementsprechend dann umsetze, mich aber auch nicht schlecht fühle, etwas anders gemacht zu haben, als es im theoretischen Plan stehen würde. Das geht aber klein, also das geht noch kleiner. Das geht quasi für den Mesozyklus, das geht für den Makrozyklus, das geht aber genauso für die Trainingseinheit und für jede Einheit und sogar für jede Wiederholung. Und wenn du das lernst, bist du halt viel, viel effizienter, als wenn du einfach nur arbeitest, um es abzuarbeiten, runterzubekommen. Und ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in den Seminaren oder in den Camps, die wir geben, immer wieder versuche zu vermitteln. Ja. Ja, genau. Entschuldigung. Ich habe gesehen, du willst was sagen.
Nee, ich stelle nur Fragen, du erzählst. Weil ich hatte gerade in meinem Kopf jetzt es sind ja sehr viele Menschen auch da draußen, die nicht die Möglichkeit haben, so nah mit dir zu arbeiten, sondern dann eben das Template machen. Ob du da vielleicht einen Tipp, einen Trick hast, den du denen verraten möchtest, wie die vielleicht auch mal mit diesem Gedanken an ihr Training rangehen, anstatt eben, ah, heute ist
ne, heute clean and jerk und dann einfach fertig, sondern ja, vielleicht mal so ein Impuls, wie man da auch rangehen könnte.
Ja, was ganz einfach ist, das ist täglich Brot, das ist die tägliche Frage, warum soll ich keinen Gürtel tragen? Warum soll ich jetzt heute schon wieder, warum soll ich alles barfuß machen? So, warum soll ich irgendwie Bandagen oder Kneesleeves weglassen? Das ist, ich selber bin ein sehr, sehr großer Fan von Autoregulation. Das heißt, der Körper sendet uns im Endeffekt Signale. Wenn wir krank werden, sagt er uns das meistens schon früh genug. Wir hören halt meistens nicht drauf oder wir betäuben uns, um zu funktionieren. Das Gleiche machen wir im Endeffekt auch im Training. Wir haben den theoretischen Plan vor uns liegen und das ist ein Template, das darf man halt nicht vergessen. Es ist ein theoretischer Plan, der quasi auf die Masse angepasst wird. So, das ist kein Remote-Plan, sondern es ist halt einfach nur eine grundsätzliche Idee, die ich mit meinem Verständnis auf mich versuche anzuwenden. Der Regulator ist im Endeffekt ich. Also muss ich erstmal mich verstehen, was ich heute quasi in der Lage bin zu leisten. Das RPE-Modell ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, was das versucht. Und das geht halt noch ein bisschen feiner. Das heißt, ich bin ein Riesenfan davon, dass der Körper als Einklang funktioniert. Wer Gewichtheben versucht, wird sehr schnell verstehen, dass wenn man nur ein, zwei Muskeln versucht anzusprechen, Gewichtheben als Gesamtkonstitution oder Gymnastik nicht funktionieren wird. Wir brauchen von der Fingerspitze bis in die Fußspitze bis volles zentrales Nervensystem im Endeffekt eigentlich immer alles. So, das heißt, dieser Impuls, den wir dort haben in den Körper, muss funktionieren. Wenn ich jetzt aber im Endeffekt merke, es funktioniert nicht, irgendwie ist in diesem System eine Störung und ich nehme zum Beispiel einen Gürtel, um das zu manipulieren, dann ist es so, als wenn ich irgendwie ins Training gehen würde, mir aber vorher drei Ibos reinballer und dann irgendwie mich wundere, warum ich das hier heute alles nicht so fühle, warum ich das im Endeffekt nicht verstehe. Und das ist halt das Problem. Das heißt nicht, dass man grundsätzlich nie einen Gürtel nehmen soll, um Gottes Willen, den brauchen wir auf jeden Fall in dem Sport. Und der ist ja auch wettbewerbsbevorteilend, so ist ja auch super. Aber ich glaube, Training im Sinne des Trainings, im Sinne im Endeffekt der Progression und der Weiterentwicklung, hilft es uns manchmal oder uns deutlich öfter, auf die Signale des Körpers zu achten und zu verstehen. Weil andersherum, wenn mir mein Rumpf sagt, Wally, die Front Squats heute, vergiss es, nimm jetzt den Gürtel, dann ist es im Umkehrschluss aber ein Zeichen für mich, okay, irgendwas in diesem System funktioniert nicht. Warum soll ich dann einfach nur aufgrund von Ego mich jetzt so manipulieren, diese Last zu schaffen, nur damit ich sie geschafft habe, sondern nee, ey, Schritt zurück, warum ist dieses Problem da? Idealerweise gehe ich runter mit der Last, verstehe, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Rumpfspannung brauche, dass ich vielleicht auch einfach mit dem Fersenkeil arbeite oder was auch immer, also so ein bisschen meine Statik verändere, aber meinen Rumpf in Ruhe lasse. Weil wenn wir zu oft uns manipulieren, zu oft im Endeffekt etwas versuchen zu sein, was wir an diesem Tag vielleicht nicht sind, verletzen wir uns, überlasten wir uns. Überlastet zu trainieren ist völlig sinnlos. Wir verschwenden maximale Zeit durch Übertraining. Und dieser Sport, den wir halt haben, ist unglaublich gefährdet zu Übertraining. Das heißt, die Leute trainieren wie die Stiere, wundern sich, dass sie nicht stärker werden, beschließen dann, okay, ich werde nicht stärker, also muss ich noch mehr trainieren. Also quasi noch mehr Medikamente, um zu funktionieren. Noch mehr Equipment, weil ich muss ja stärker werden. Denn nur stark macht stark. Nur viel macht besser. Nur Volumen schlägt Intensität. So. Und ich bin halt genau anderer Meinung. Ich glaube, man muss nicht 3 Stunden am Tag trainieren, um in 6 Minuten Workout maximal zu performen. Ich glaube, man muss die Sache halt ein bisschen besser verstehen, um sehr, sehr erfolgreich in der Sache zu sein. Und das ist etwas, was ich versuche maximal zu lehren, um den Leuten verständlich zu machen. Da hilft es natürlich jetzt auch sehr in diesem Podcast, dass ich das mal sagen darf und das vielleicht nochmal von ein, zwei gehört wird. Und dafür danke ich dir sehr. Aber ja, das ist quasi die grundsätzliche Philosophie. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht hart trainieren. Das heißt nicht, dass wir nicht diszipliniert sind. Das heißt vielleicht einfach nur, dass wir ja ein bisschen smarter sind, so würde ich es ausdrücken. Und der Erfolg gibt uns recht. Also wir holen aus den Profilen, die wir haben, wirklich unglaublich gute Leistung raus und auch sehr, sehr ja, nachhaltig gute Leistung. Also ich weiß nicht, wann Vivi das letzte Mal verletzt war. Keine Ahnung. Und die trainieren nicht wenig, wirklich nicht. Aber es funktioniert. Und sie haben Bock. Also du gehst so halt auch deutlich frischer und mit mehr Sicherheit ins Training.
Das auf jeden Fall. Witzig, dass du es sagst, weil ich es heute ja auch drin gesehen habe mit Barfuß und keine Knee-Sleeves. Also, dass man oft sicher als Athlet, wenn man vielleicht nicht oben mitspielt und die Erfahrung auch gar nicht so hat, das gibt es da auch viele da draußen, gar nicht so bewusst ist darüber, also warum steht das jetzt da drin, was ist der Hintergrund davon. Da im besten Falle haben hier die ein oder der andere nochmal was mitgenommen. Vielleicht auch da direkt die Nachfrage, weil du auch Vivi als Beispiel hattest. Vivi zählt ja auf jeden Fall in meiner Welt zu einer Profiathletin in Deutschland und zu einer der besseren Damen. Und was ist denn jetzt da der Unterschied zu ihr, zum Beispiel zu mir, jemand, der sagt, ich trainiere aus Spaß und auch besser zu werden, aber nicht auf diesem Level? In der Planung von so einem Programming, gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Ja, das ist eine große Frage. Die Grundvoraussetzung ist natürlich wahrscheinlich eine andere. Vivi hat ihr ganzes Leben lang geturnt, kommt im Endeffekt aus einem Sport, der natürlich sehr, sehr fördernd ist für den Zielsport des CrossFits. Das Mädchen ist perfekt beweglich, was natürlich vom mechanischen Abrieb eine perfekte Grundlage ist. Also umso beweglicher, umso mobiler wir sind. Umso stabiler wir sind in den Positionen, umso weniger biomechanischen Abrieb haben wir quasi. Also umso unanstrengender wird unsere Bewegung, umso effizienter wird unsere Bewegung. Da bringt sie natürlich sehr, sehr viel mit. Des Weiteren, ja, ist es halt so, dass sie hatte halt auch ein gewisses Talent, was sie mitbringt, was sie natürlich jetzt auch versucht, durch sehr harte Arbeit und sehr smarte Arbeit zu nutzen. Ja, und es macht dir halt Spaß. Das heißt natürlich nicht, dass es dir nicht Spaß macht. Aber es ist halt, ja, viele Athleten bringen im Endeffekt auf diesem Niveau, kommen in die Halle und haben nach ein, zwei Jahren Training einfach schon alles überholt, was dort quasi in der normalen Klasse sich bewegt. Also es ist tatsächlich so, dass ein gewisses Talent halt einfach auf Fleiß schlagen kann. Den Sprung dann quasi nochmal ein, zwei Level höher. Da wirst du dann natürlich noch deutlich viel Arbeit reinstecken müssen und auch eine gewisse Wiederholungszahl wirst du brauchen in einem Prozess. Also ein paar Stunden solltest du da drin schon verbringen. Und dann machst du den Sprung. Sehr, sehr sicher sogar. Sofern du quasi auch Schlaf in den Griff bekommst, Ernährung in den Griff bekommst. Und ja, insgesamt auch dein Entzündungsmanagement nicht völlig daneben ist.
Von der Planung sehe ich jetzt aber aus, also wenn du sagst, du würdest jetzt ein Programm gestalten eben für Vivi oder jemanden, mich wirklich nur als Beispiel da nehmen, der nicht auf dem Level performt, ist es für dich als Programmer anders zu programmieren? Gibt es da gewisse Unterschiede, auf die du achten musst?
Nee, tatsächlich ist es so, dass Schagel, Sarah als Beispiel, aber auch über die Jahre, also Schagel und Sarah waren am längsten dabei oder sind am längsten dabei. Wie wir es jetzt quasi frisch dazu gekommen, über ein Jahr ist sie jetzt knapp dabei, die trainieren tatsächlich das Template. Der einzige große Unterschied ist, dass ich mehr Kontakt zu ihnen habe und sie im Endeffekt mehr Interaktion von mir bekommen. Aber ich so richtig die ganze Zeit im Schwitzkasten habe ich sie nicht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie wie bei uns im Remote Coaching sie in Calls haben oder. Ich meine, Vivi habe ich jetzt bei mir in der Box. Das ist nochmal was anderes. Die habe ich quasi, die sehe ich jetzt jeden Tag. Das ist nochmal ein riesiger Vorteil. Aber die anderen entwickeln sich auch hervorragend einfach nur durchs Template und im Endeffekt durch das Lernen der Philosophie beziehungsweise so ein bisschen des Rahmens.
Gibt es denn gewisse Herausforderungen, also wenn wir jetzt in der Sicht des Programmers bleiben, um ein gutes Programming zu machen oder eben woran erkennt jetzt der Laie oder generell jemand ein gutes Programming? Also was deiner Meinung nach würde das beinhalten?
Ja. Das ist auch eine schöne Frage. Was ist gut? Ich glaube, ein gutes Programming ist in allererster Linie etwas, was einem Spaß macht. Was dafür sorgt, dass man jeden Tag sich darauf freut, die Arbeit, die vor einem liegt, zu machen. Ich glaube, das ist auch der erste Impuls, den wir alle haben, um im Endeffekt einfach diese Stunde oder diese 2 Stunden, je nachdem, wie viel man investiert am Tag, hat. Dann der zweite Step ist im Endeffekt, neben dem Spaß, wollen wir nach einer gewissen Zeit Progression haben. Das heißt, wir wollen uns schon entwickeln. Das ist natürlich ein Step, der dann gewisse Voraussetzungen hat. Da bin ich sehr großer Fan davon, einfach grundsätzlich ja, die Basics zu meistern. Und das ist so die Floskel. Also du solltest im Endeffekt deine strikte Arbeit machen. Du solltest im Endeffekt verstehen, warum du die strikte Arbeit machst. Also auch das ist wichtig, sondern nicht nur den Klimmzug machen, weil der da steht, sondern warum brauche ich einen starken Klimmzug? So, als Beispiel, der Klimmzug hat halt einen großen Einfluss auf mein Toes-to-Bar. Der Klimmzug hat einen großen Einfluss auf meine Muscle-Ups und auch auf jegliche ziehende Gymnastik. So, wir haben viel ziehende Gymnastik. Er hat aber auch einen großen Übertrag auf meine Athletik. Das heißt, die laterale Stabilisation der Wirbelsäule als Beispiel. Und laut Messung hat ein Klimmzug eine höhere Bauchmuskelspannung als ein Sit-Up als Beispiel. So, wir brauchen im Endeffekt, das ist so eines der Fundamente. Wir brauchen eine gewisse Druckfähigkeit der Gymnastik und. Also so Stück für Stück gehen halt die Basics durch. So, wir brauchen jetzt als auch weiteres Beispiel, jetzt wenn es ins technische Reißen oder Stoßen gehen sollte, sollten wir vor allem erstmal einen ordentlichen Zug drauf haben. Das heißt, bevor wir wirklich in die Hocke gehen, wie der Gewichtheber sagen würde, sollten wir im Endeffekt erstmal das sogenannte, also ein Power Clean schaffen, ein Muscle Clean schaffen, also eine ordentliche Beschleunigungsphase haben, eine ordentliche Leistungskurve haben oder einen ordentlichen Hantelweg haben und, bevor wir da irgendwie versuchen, uns zu übernehmen. Also eine gewisse Geduld, ein gewisses Verständnis für Bewegung und eine gewisse Regelmäßigkeit. Genau, und dann, ja, dann geht es halt so Step für Step immer ein bisschen weiter. Und ich glaube, so ein gutes Programming kristallisiert sich dann irgendwann heraus. Mir sind zum Beispiel Trainingsgruppen sehr, sehr wichtig. Für mich ist Community, genauso wie in der Box, ist es quasi auch bei einem guten Programming der Fall, dass du idealerweise den Sport teilen kannst. Das heißt, du freust dich darauf, deine Freunde zu treffen, Workouts zusammen zu machen, über Workouts zu philosophieren, Ziele gemeinsam zu feiern, Niederschläge gemeinsam aufzustehen, so sich zu pushen und weiterzumachen. Ich glaube, dass, wenn du schaffst, das in einem Programming zu vereinen, dass du es mit deinen Freunden zusammen machen kannst, mit deiner Trainingsgruppe zusammen machen kannst, dass du darüber sogar vielleicht Freunde finden kannst, dann ist es vielleicht sogar schon so schön groß gedacht, dass es vielleicht auch gut ist. Manche haben gerne den Kopf natürlich unten, wollen in ihren Kellern alleine trainieren und machen Progression im Endeffekt zu dem ultimativen Maßstab, dann ist es so. Also dann, klar, zum Schluss werden wir am Erfolg gemessen und daran, dass wir unsere Leute schneller, stärker und besser vorbereiten. Das mag eine Phase mal gut funktionieren, das mag eine Phase mal nicht funktionieren. Dementsprechend sind wir immer dankbar, wenn wir mal 2, 3 Phasen am Stück bekommen, um zu beweisen, dass wir gut sind. Ja, ich finde das schwer. Also gut definiert halt jeder unterschiedlich.
Ja. Voll, im Endeffekt muss auch die Person am anderen Ende sagen, hey, ich habe Bock drauf, es passt in meine Zeit, es macht mir Spaß. Genau. Ich sehe die Progression oder nicht, wie auch immer. Also es gehören wahrscheinlich auch 2 dazu. Da können wir aber vielleicht das Thema Community auch nochmal nehmen. Dir ist eine gute Community wichtig. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, weswegen du seit letztem Jahr oder seit der Saison jetzt mit bei der Fitness-Bundesliga mit dabei bist. Aber für die Saison, wer es nicht weiß, 24/25 bist du der Programmer von den Box Battles. Jetzt muss ich selber, Liga 2, Liga 1 und Finale.
Genau.
Und da vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Story dazu gibt, wie du dazu gekommen bist, aber spannender wäre natürlich jetzt wieder aus der Programmer-Sicht oder für die Menschen, die sich dafür interessieren. Die Fitness-Bundesliga ist ja eben in dieser Reihenfolge aufgebaut und starten bei den Box-Battlen und enden im Finale. Und wenn du dir jetzt diese ganze Saison so durchdenken kannst, also wie kann man da smart die Tests erstellen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da saß ich, ja. Ja, also mein grundsätzliches Ziel war es, ein Erlebnis zu kreieren. Also ein Sporterlebnis zu kreieren, wenn ich es vielleicht so in dieser, in diesen, ich teile es mal in Akten auf. Akt 1 war quasi das Ziel, jeden einzelnen Fitnesstreibenden in der Box abzuholen. Jedem das Gefühl zu geben, hey, ich kann für meine Mannschaft, für meine Box antreten, um dieses Community-Gefühl zu kreieren. So, das sind jetzt nicht unendliche Aufgaben, von denen ich so weit weg bin, dass ich das gar nicht versuchen kann, sondern vielleicht kann ich einen von unseren Super-Cracks aus dem Open Gym mit meinen 2-3 Classes die Woche doch nochmal so ein bisschen ärgern und challengen und habe einfach eine gute Zeit und komme vielleicht mit meinen Kumpels sogar noch in die Mannschaft oder in die zweite Mannschaft, um einfach mal auch so ein Live-Event mitzuerleben, weil ich... weil es sehr, sehr schwer ist, grundsätzlich in den Formaten, die wir in Deutschland haben, sich für ein Finale zu qualifizieren. So, das war quasi Akt Nummer 1. Akt Nummer 2 ist quasi dann so die Phase der zweiten Liga. Da war es quasi auch das Ziel, dass der Sporttreibende, der Athlet im Endeffekt einfach eine coole Veranstaltung hat mit spannenden Aufgaben, die vielleicht dadurch, dass sie die Workouts vorher schon kannten, vielleicht dafür sorgen, dass dass ein, zwei Dinge sich quasi sogar erarbeitet werden, dadurch, dass automatisch Ziele kreiert wurden. Andersherum aber trotzdem ja einfach eine coole Zeit in einem Live-Event einfach mal verbracht wird, wo jeder trotzdem arbeiten kann, was nicht unanstrengend ist, um Gottes Willen. Also die zweite Liga hat wirklich hart gelitten. Das will ich denen gar nicht absprechen. Aber ich hoffe, dass sie ein tolles Event hatten, alle gemeinsam. Und jeder seinen Teil im Endeffekt auch beitragen konnte. Und so ist quasi der Akt Nummer 2. Ja, für die erste Liga gilt quasi das Gleiche. Das ist dann vom Skill so ein bisschen höher, ein bisschen herausfordernder. Aber ich hoffe, auch da konnte jeder mehr als nur einen Workout machen, sodass die Teams sich darauf gefreut haben, die Communities einfach gut anfeuern konnten und auch Menschen, die jetzt quasi dort zugeschaut haben aus der zweiten Liga, sagen so, oh, in die erste, ey, ganz ehrlich, das hätten wir auch geschafft. So, das nächste Mal reißen wir uns ein bisschen mehr den Arsch auf und dann kommen wir da rein, so, dann haben wir ein Ziel für nächstes Jahr. Und so quasi wollte ich das kreieren, dass alle so ein bisschen das Gefühl haben, dass es auch, oder dass es so ist, dass es erreichbar ist und in dem Horizont quasi des Möglichen ist. Und das Finale, naja, das schauen wir uns doch mal an. Das kommt ja noch.
Ach, nein. Das ist aber auch wenn du uns jetzt nicht verrätst, was im Finale vorkommt, was natürlich auch richtig so ist, du weißt es ja schon, also das, ich glaube, es steht ja eh schon fest, aber wenn du die Box-Battles programmierst oder die erste und die zweite Liga, programmierst du dann schon mit dem Ziel aufs Finale hin? Also hängt das dann alles zusammen oder siehst du wirklich, wie du es gerade meintest, das alles einzeln in den verschiedenen Akten?
Nee, das sehe ich einzeln. Also das ist etwas, was ich will einfach den in den Momenten, dass den Leuten dort das beste Produkt geben. Aber ich will auch, und das musste ich auch lernen, das war auch sehr interessant für mich. Normalerweise programmiere ich ja quasi aus trainingsspezifischer Sicht. Dort ist es so, also für Veranstaltungen zu programmieren, ist halt nochmal was anderes. Da geht es nicht darum zu trainieren. Also wir treffen uns nicht, um alle gemeinsam zu trainieren, um besser zu werden, sondern wir treffen uns, um zu competen. Das heißt, dort machen jetzt automatisch noch mehr Leute mit. Sprich, ich tue den Kommentatoren einen Riesengefallen, wenn es natürlich auch eine gewisse Spannung der Außendarstellung gibt. Wenn die so ein bisschen interaktiv mitmachen können, um das Workout auch zu verstehen, um das Ganze schön anzuleiten, um Spannungsmomente zu kreieren, die man natürlich dann medial auch pushen kann oder vor Ort. Das Gleiche ist auch für die Judges. Ich tue denen auch einen Riesengefallen, wenn es nicht zu hektisch ist, wenn es nicht zu undurchsichtig ist, wenn es nicht zu viel Equipment auf dem Floor zum Beispiel gibt und, was natürlich auch sehr schwer darzustellen ist in den kleinen Boxen. Und zwar so, dass es auch überall bildbar ist. So, das heißt, man muss jetzt so ein bisschen halt lernen, oder ich musste so ein bisschen lernen, auch nach rechts und nach links zu schauen und bin da auch sehr dankbar über das Team, was wir dort haben, die mir da sehr, sehr geholfen haben und beziehungsweise wir zusammen eigentlich dieses Produkt dann kreiert haben. Das ist was Neues für mich gewesen und auch eine, ja, spannende Aufgabe.
Hattest du da zum Beispiel Vorgaben von, ey, wir haben nur jetzt Liga 1 und 2, dürfen nur mit so und so viel Rudergeräte rechnen oder also auch mit Equipment-Vorgaben, die du beachten
Ja,
musst?
auf jeden Fall. Du kannst ja nicht, also du musst überlegen, ich weiß nicht, wie viele Spieltage es gibt, aber die Boxen werden quasi abgefragt, könnt ihr das und das Equipment in so vielen Lanes im Endeffekt bereitstellen und dann fliegen auf einmal Übungen raus. Ich glaube, bei uns sind Hands- und Push-Ups rausgeflogen. Ich mache das so, ich hätte wirklich gerne Hands- und Push-Ups gemacht, aber ging nicht. So, ist nicht machbar gewesen. Da alle ja irgendwo auch von der Wettbewerbsgleichheit ungefähr gleiche Lanes haben müssen, als Beispiel. Ging nicht. Deswegen gab es Benchpress. Aber ja.
Oh, ich hätte mich so gefreut über die Hands zum Push-Ups.
Ja.
Naja, dann ist es jetzt so. Das klingt auf jeden Fall sehr vielseitig und herausfordernd, da irgendwie dann ein Programming zu schreiben, wo die Leute, und wahrscheinlich schaffst du das eh nicht zu 100%, noch happy mit sind und sagen, geile Tests, darauf haben wir Bock, die machen Spaß, die klingen gut, die können wir umsetzen. Dass wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass alle zufriedengestellt werden, auch nie 100%. Aber vielleicht da auch nochmal in die Richtung die Frage, das hattest du vorhin einmal gesagt, dass the pace, also jetzt wieder kurz von der Fitness-Bundesliga weg, dass the pace im letzten Jahr, in den letzten Jahren so einen kleinen Boom bekommen hat, größer geworden ist. Und du meintest es selber vorhin, es gibt in der Szene, ja, es gibt viele verschiedene Programmings, es gibt verschiedene Remote-Coaches. Was ist denn da vielleicht so deine Herausforderung, sich da durchzusetzen oder auch andersrum formuliert, wo du jetzt gesagt hast, hey, das war vielleicht euer Vorteil, dass ihr euch da gut durchsetzen könnt oder gut mithalten könnt auf jeden Fall?
Ja, also ich habe tatsächlich gar nicht diesen Konkurrenzgedanken. Also ich mache einfach mein Ding. Und die, die Lust haben, die machen halt einfach mit. Also so ist das, das ist die DNA. Also damit habe ich angefangen. Und so hat sich das alles entwickelt. Und so sind die Trainer, die Remote-Coaches, die wir haben, sehr, sehr gerne bei uns und arbeiten sehr gerne für uns. Genauso ist es, glaube ich, auch mit den Klienten, die wir haben oder mit den Athleten, die wir haben, die sagen so, das ist einfach ein Weg, den möchte ich für eine Phase auf jeden Fall begleiten, der macht mir Spaß. Da bin ich dabei. Und das heißt, also es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendjemanden raussuche, wo ich sage so, die machen wir platt, so da sind wir besser, sondern
Ja.
nö, das ist, jeder hat da seine Berechtigung, jeder hat da seine Philosophie und seinen Weg und zum Schluss ist es wie, ja, wie bei mir zu Hause in der Box. Es ist, Qualität setzt sich halt durch. So und da, Punkt.
Das kann
So
man so stehen lassen.
dementsprechend, ja, nein, aber zum Schluss wird es so sein. Und das
Ja.
ist halt, ja, das ist halt das, wozu sich die Menschen entscheiden müssen. Und dann ist das so. Also es ist, nicht jeder ist Bayern-Fan, ne? Auch wenn es die beste Mannschaft sein oder auch nicht, um Gottes Willen. Aber ja, nochmal schnell die Kurve gekriegt, so. Nein.
Nicht
Aber es ist,
machen.
dementsprechend macht es halt Spaß, gewisse Mannschaften zu supporten, dahinter zu stehen, weil man einfach die Philosophie mag, weil man das Produkt mag und einfach sagt so, ey, das sind meine Jungs, so, die kommen aus meiner Ecke, die haben die gleichen Ansichten, Philosophien. Da haben wir Lust drauf, die machen wir stark, da stehen wir dahinter.
Geil. So, und jetzt für die Menschen, die The Pace vielleicht noch nicht kannten oder sich das nicht angeguckt haben, was gibt es denn bei The Pace? Also, was kann ich da bekommen?
Ich hoffe, ein sehr vielseitiges, ein sehr herausforderndes, aber auch förderndes Trainingskonzept, was dich auf deinem funktionellen Trainingsweg maximal unterstützen soll. Dass du sagen kannst, das macht mir Spaß, ich werde besser, Ich freue mich drauf. Ich freue mich darauf, die Coaches kennenzulernen. Ich freue mich darauf, in Boxen zu gehen, wo ich Menschen treffe, die das gleiche System quasi trainieren. Und das ist eines der schönsten Effekte, die wir gerade haben, dass ich fast in jede Box in Deutschland gehen kann und mir die Leute anschauen kann, mich in die Ecke setze und sehe, ey, geil. So, die machen ja einfach unseren Shit so. Wie cool ist das denn? So, das ist so ein bisschen wie Apple hat damals das Credo gehabt. Die haben den Traum gehabt, auf jedem einzelnen Schreibtisch der Welt ein Produkt stehen zu haben. Ich habe, glaube ich, den Traum, also das sage ich jetzt das erste Mal, dass ich mir wünsche, egal in welche Box der Welt ich irgendwann gehe, mindestens eine Person The Pace macht, wo ich sagen kann, hey, kann ich mit dir mittrainieren? Das ist ganz wundervoll, was du hier machst. Ich glaube, das wäre cool.
Ich finde den Traum gut. Das ist ein schöner Traum. Ich muss gestehen, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf und dachte so, boah, das ist ein perfekter Abschluss. Ich das Fass jetzt wieder auf. Das kann ich ja noch schauen. Aber vielleicht nochmal für mich, weil ich es ja auch spannend finde, weil du es ganz zum Anfang gesagt hast. Ich dachte, wir können super roten Pfeil einen schönen Rahmen bauen damit. Du hast ganz, ganz, ganz zum Anfang erwähnt, dass du vor dem CrossFit, vor der funktionalen Fitness noch andere Sportarten getätigt hast, wie unter anderem Handball. Einmal natürlich mein eigenes Interesse da nochmal raus. Du hast es auch selber gespielt, oder? Nur als
Ja,
Coach gearbeitet.
nein, 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 sehr viel
Dann nochmal
Handball
mein
gespielt.
eigenes Interesse, weil ich weiß auch, wir haben sehr viele Handballer tatsächlich im CrossFit. Welche Position warst du?
Ich habe den gesamten Rückraum gespielt, also alles, was da war, und ich habe meistens auch gleichermaßen verteidigt. Für
Okay.
die Außen war ich ein bisschen zu langsam. Ja. Und für den Rückraum vielleicht, also da hat es halt einfach aufgrund ich habe von meiner Athletik gelebt, schon immer. Vielleicht nicht
Ja.
von dem größten Talent, aber auf jeden Fall von meiner Physis.
Die eigentliche Frage, die ich hatte in der Richtung, war aus der Zeit vom Handball und auch den anderen Sportarten, aber merkst du jetzt noch, dass du von da was mitgenommen hast, was du heute gut anwenden kannst oder noch im Hinterkopf hast, was dir wichtig ist, was aber aus der Zeit stammt?
Oh, super viel. Also eigentlich ja, vor allem das Verständnis, glaube ich, der Regulation, was Trainingssteuerung angeht. Also nur wenn du nicht verletzt bist, kannst du quasi nachhaltig aufbauen. So, das ist, glaube ich, das Credo. Also wenn du überlastet bist, wenn du verletzt bist, dann wirst du einen Fortschritt nicht generieren können. Wenn du entzündet bist, wirst du quasi dich auch nicht technisch weiterentwickeln können. Schmerz blockiert, Dopamin fördert. Also macht dir etwas Spaß, wirst du quasi lernen, musst du dich da quasi unnötigerweise durchbeißen, machst du es einfach nur, um es auszuhalten. So, ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, den du im Handball schon sehr, sehr früh lernen musst. Meiner Meinung nach, wenn es darum geht, Saisons durchzuspielen. Und ja, das ist im Endeffekt eines der Kernelemente, die ich aber schon immer im Endeffekt versuche zu fördern und zu stärken.
Ja, den Spaß an Backsquats muss ich noch lernen.
Ja, aber das kommt doch.
Dafür gib mir die Handstand-Push-Ups, dann bin ich happy und glücklich. An dieser Stelle, ich muss gestehen, ich bin durch mit meinen Fragen. Ich überlege gerade noch. Wahrscheinlich kommen die anderen noch, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, vor, alles im Nachgang. Ich habe nämlich was vergessen, lieber Valentin, aber das machen wir vielleicht nachträglich, weil mein Podcast heißt ja Banges Bizepsbesprechung. Und ich habe tatsächlich dir nicht vor Bescheid gesagt, auch das kann mir passieren. Normalerweise, wenn wir in echt jetzt zusammensitzen würden, dann würde ich jetzt deinen Bizeps messen. Den rechten oder den linken, das darfst du dir aussuchen und angespannt darf er auch sein. So hat sich damals Julia als erster Gast entschieden. Das heißt, ich würde dich bitten, das kannst du vielleicht nachholen, dann kann ich es in einer kleinen Datei an der Stelle nachtragen, weil wir immer so einen kleinen Vergleich hier machen, wer die Liste anführt. Basti hat auch letzte Woche gemessen.
Was hat der?
Der hat 40er.
Das knacke ich aber ohne Probleme. Ich habe, ich hab, ja, pass auf, wir haben Ich habe in der Kneipe hatten wir das auch mal. Ich habe, wenn ich
Geil.
irgendwie abends mal unterwegs sein sollte, was ganz, ganz selten der Fall ist, dann werde ich oft herausgefordert in irgendwelchen Sachen, weil aufgrund des Erscheinungsbildes die Leute sich halt sehr, sehr oft, gerade Männer, provoziert fühlen. Und in diesem Zuge hatten wir es tatsächlich mal. Und ich hatte den Bizeps vergleichen, da habe ich, glaube ich, 44 oder 45 gehabt.
Also wenn du einen 45er Bizeps, selbst mit dem 44er, wärst du aktuell der führende Mann in der Runde.
Ja,
Hast du alle
mega.
mit einmal geschlagen?
Ja. Dann hoffe ich, dass du nicht Rob oder so mal einlädst. Der kann das, glaube ich, noch. Ja.
Das sehen wir dann. Ich würde sagen, bis jetzt bei den Männern haben wir Max Albatros, eben Basti, Len Postel,
Wie viel hat
Flo.
Len?
43,5.
Oh ja. Das ist ganz wie, oh Gott, den werde ich so ärgern
Und Rick Wagner mit dem 41er. Achso, und
damit.
Mika 36,5. Und Olli, also Judge Olli, der hat gesagt, er lässt sich beim nächsten Mal den Bizeps messen. Er ist noch dabei aufzubauen.
Ja, ich auch.
Wo soll es noch hingehen?
Nein, Spaß, um Gottes Willen. Eigentlich versuche ich eher, dass das alles ein bisschen weniger wird.
Nur noch Programmer, nicht mehr so viel selbst trainieren.
Ja, vielleicht eher nicht so. Mal wieder ein bisschen runter vom Körperfett wäre ganz gut.
Es ist ja, der Sommer kommt ja bald, da haben wir wieder ein Ziel,
Eben.
darauf hinzuarbeiten.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Valentin, dass du zu Gast in meinem Podcast warst. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass ihr, wenn ihr bei The Pace seid, vielleicht nochmal das ein oder andere Learning habt, so ein bisschen zu der Philosophie. Wenn nicht, euch das vielleicht ja mal anschaut, euch interessiert oder einfach mal auscheckt, wer da so mit dabei ist, was da für Athleten auch hinterstehen. Und vielleicht aber ihr auch bei eurem Programming, wo ihr auch gerade seid oder was ihr macht, euch mal ein bisschen Gedanken darüber macht, warum macht ihr eigentlich was? Was könnte dahinter stecken und wie geht es mit eurem Körper? Achtet ihr auf den, achtet ihr nicht auf den? Lieber Valentin, möchtest du noch anschließende Worte sagen?
Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, für die Zeit, für den Support, für die Fragen, die fand ich sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier gerade mit dir. Und ich möchte auch jedem einzelnen Athleten, der das hört von uns oder auch so, danken auf jeden Fall, dass er uns vertraut, dass er uns supportet und jeden noch nicht The Pace Athleten mindestens fürs 2 Wochen Free Trial einladen, das Ganze einfach mal auszuprobieren.